Gemeinde, was in der Heiligen Schrift vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, gilt uns. Wir sollen daraus lernen. Es ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten. Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben. Er helfe euch, einmütig zu sein, so wie es euch Christus gezeigt hat. Dann könnt ihr alle wie aus einem Mund Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Christus kam noch in diese Welt, um seinem Volk Israel zu dienen. Er erfüllte die Zusagen, die Gott ihren Vorfahren gegeben hatte. Und so zeigte er ihnen, dass Gott treu zu seinem Wort steht. Auch die anderen Völker können Gott für seine Barmherzigkeit danken, denn es steht schon in der Heiligen Schrift: Ich will dich loben, alle Völker sollen es hören, deinen Namen will ich preisen. So lesen wir das im Psalm 18. Ebenso heißt es: Jubelt ihr Völker zusammen mit dem Volk Israels. Und an einer anderen Stelle können wir lesen: Lobt den Herrn, alle Völker, preist ihn, alle Nationen. Und Jesaja prophezeite: Der Trieb, der aus der Wurzel Davids hervorsprießt, wird groß werden und über alle Völker herrschen. Auf ihn werden sie ihre Hoffnung setzen. Und deshalb wünsche ich für euch alle, dass Gott, der diese Hoffnung schenkt, euch in eurem Glauben mit großer Freude und vollkommenen Frieden erfüllt, damit ihr eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse. Ich habe den Predigttext in drei Bereiche aufgeteilt, untergegliedert. Das eine wird sein: Altes und Neues Testament bilden das Ganze, was uns den Inhalt unseres Glaubens vermittelt. Das zweite wird sein: Auf Gottes Zusagen ist Verlass, Jesus wird wiederkommen, und nehmt einander an, auch Schwestern und Brüder aus anderen Nationen, und jubelt unserem Herrn zu und singt ihm Loblieder. Ich weiß nicht, geht es euch auch so, dass ihr eigentlich viel lieber im Neuen Testament lest und forscht? Ist das Alte Testament nicht oft ein Buch mit 7 Siegeln? Dort werden Geschehnisse beschrieben, die unserer heutigen Gesellschaft doch ziemlich fremd sind. Also mir jedenfalls fehlt manchmal das Wissen um die Lebensweise und das Verständnis der damaligen Zeit und die Regeln und Ordnung und so manche Beschreibungen üblicher Situationen im Alten Testament erschließen sich mir so gar nicht richtig. Und ist es nicht auch so, dass im Alten Testament das Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn vorherrscht? Also da steht mir doch das Neue Testament viel näher, wo es doch um Liebe, Harmonie, Vergebung geht. Ja, und auch die Sprache scheint eine andere zu sein. Im 5. Mose zum Beispiel hören wir: Und nun, Volk Israel, höre die Gebote und Rechtsbestimmungen, die ich euch allen verkünde. Befolgt sie, dann werdet ihr am Leben bleiben und das Land in Besitz nehmen, das der Herr euren Vorfahren zugesagt hat. Oder ein Kapitel weiter: Moses rief das ganze Volk zusammen und sagte: Volk Israel, höre die Gebote und Weisungen des Herrn, die ich euch jetzt allen verkünde. Lernt sie auswendig und befolgt sie genau. Ja, wer will denn schon oder wer kann denn schon alle Gebote und Weisungen Gottes strikt einhalten oder sie gar auswendig lernen? Im Jahr 55, 56 nach Christus erklärt Paulus den Gemeinden in Rom aber genau, dass gerade das Zusammenspiel der Schriften der Väter und die neue gute Nachricht von Jesus nicht getrennt werden darf. Was in den Heiligen Schriften vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, gilt uns. Wir sollen daraus lernen. Es ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und festhalten. So beginnt der heutige Predigttext. Also nur im Verbund zeigen sie, das Alte und das Neue Testament, uns, was unseren Glauben ausmacht, auf welchem Grund wir stehen. Auch wenn wir manches vielleicht nicht sofort oder überhaupt nicht verstehen, die Schriften und Lehren aus der ganzen Bibel verkörpern Gottes Wort. Und deshalb, liebe Gemeinde, möchte ich euch einfach Mut machen, mal wieder im Alten Testament zu beginnen und Gottes Wort eingehend zu studieren und zu erforschen. Und vielleicht wäre das ja eine Riesenchance, wenn wir untereinander über die Bibel lesen, in einen neuen, vielleicht viel intensiveren Dialog kommen könnten. Wir könnten doch zum Beispiel nach dem Gottesdienst beim Kirchenkaffee davon sprechen, was wir in der Predigt gehört haben oder was uns in der Woche beim Bibellesen so aufgefallen ist. Das hätte doch auch eine hohe Qualität, oder? Natürlich sollen und dürfen wir beim Kirchenkaffee auch über persönliche Dinge des Alltags reden. Aber wäre es nicht auch reizvoll, wenn wir uns mal über Gottes Wort dort austauschen würden? Zum Beispiel, es wurde gesagt, wir sind Heilige. Und dann siehst du das auch so? Fühlst du dich heilig? Ja, so geht's besser. Christus kam doch in diese Welt, um seinem Volk Israel zu dienen. Er erfüllte die Zusagen, die Gott ihren Vorfahren gegeben hatte. Und so zeigte er ihnen, dass Gott treu zu seinem Wort steht, lesen wir. Am diesjährigen Weihnachtsmarktstand hatten wir so einen Quiz wieder vorbereitet und eine Frage lautete: Wurde die Geburt von Jesus vorhergesagt? Die möglichen Antworten waren nein, ja im Alten Testament dreimal. Ja, im Alten Testament 30 Mal, ja, im Alten Testament 300 Mal. Welche Antwort ist richtig? 300 Mal, also ungefähr 300 Mal wurde Jesus angekündigt. Also über die Jahrhunderte hinweg haben Generationen erlebt, dass die Verheißungen Gottes eintreten. Gott hat einen Plan mit seiner Schöpfung und bei ihm gelten eben andere zeitliche Dimensionen, als wir uns denken und vorstellen können. Ja, Gott ist eben Gott. Ich bin, der ich bin, lesen wir. Sein Name ist Ich Bin. Und das bedeutet für mich, Gott ist zeitlos. Er ist einfach da, gestern, vorgestern, heute, jetzt. Alle Zeit. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Wir feiern heute den dritten Advent. Advent, lateinisch Adventus, Ankunft, oder eigentlich Adventus Domini, Ankunft des Herrn. Wir haben die Verheißung bekommen, dass Jesus wiederkommen wird. Und wenn Gottes Verheißungen tatsächlich unbedingt wahr sind und ganz bestimmt eintreten werden, dann hätten wir tatsächlich Grund zur Freude und zum Lob und zur Anbetung. Aber seien wir doch mal ehrlich, ist Advent nicht auch für uns schon ein bisschen zur Routine geworden? Wenn ich mich so umschaue, dann haben viele Menschen gerade in dieser Zeit kaum noch freie Termine, kaum Zeit für Advent. Eine Advents- und Weihnachtsfeier jagt die nächste. Da muss ich unbedingt dabei sein. Dort sind doch die Weihnachtslieder besonders schön. Oder dort gibt es sogar ein Anspiel dazu. Und ich weiß zwar nicht, was an den Tischen da so gesprochen wird beim Kaffeetrinken, aber ich fürchte, so ganz viel Gotteslob und Erwartung ist wohl doch nicht unbedingt vorhanden. Ich will die Adventszeit nicht mies machen, aber lasst uns doch mal darüber nachdenken, wie wir die eigentlichen Inhalte wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken können. Wenn wir das Abendmahl feiern, erinnern wir uns an den Tod von Jesus, warum er gestorben ist und wie er gelitten hat für unsere Schuld. Wir erinnern uns an dieses Geschehen und können uns glücklich, sehr glücklich schätzen, dass damit das Urteil, das eigentlich an uns vollstreckt werden müsste, an ihm vollstreckt wurde. Und wisst ihr, das gibt mir sehr viel Erleichterung und Befreiung. Ich stehe wieder schuldlos da und darüber freue ich mich und dafür danke ich meinem Herrn. Und dieses Wissen, dieses Begreifen, was da geschehen ist, gibt mir auch einen großen Frieden in meinem Herzen. Und ich rede gern davon, wenn ich mit Menschen zusammenkomme, die das noch nie gehört haben oder noch nie verstanden haben. Und schließlich ist das ja auch unser Auftrag, den wir von Jesus bekommen haben. Geht zu allen Völkern und macht sie zu Menschen, zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt, fährt Jesus fort. Wisst ihr, dieses Wissen, dieses Begreifen, das gibt mir Kraft und Stärke und Sicherheit für jeden Tag. Aber das ist noch nicht alles. Jesus hat versprochen, dass er wiederkommen wird. In Johannes 14 lesen wir: Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Oder in Matthäus 26 sagt Jesus: Es ist, wie du sagst, von nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten Gottes sehen auf dem Platz der Macht und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels wiederkommen wird. Ähnliches wird geschrieben in Offenbarung 1, und er wird wiederkommen, auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein. Und das ist doch eigentlich der Kern, die zentrale Botschaft der Adventszeit. Das ist doch der Grund, warum wir uns freuen, warum wir feiern können. Denn wenn er wiederkommt, wird er Gericht halten. Und wir sind freigesprochen, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm glauben. Da werden keine Tränen mehr sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen, lesen wir in Offenbarung 21. Und wir dürfen uns um seinen Thron scharen. Von Angesicht zu Angesicht können wir sehen, wir sind dann vollkommen eins mit ihm. Also ich stelle mir das einfach wundervoll und ich wünschte mir, das möge schon morgen geschehen. Aber wir wissen weder Zeit noch Stunde, wann es passieren wird. Und wir wollen bereit sein. Ich lerne daraus, dass die adventlichen Aktivitäten nicht das Entscheidende sind, nicht die Hauptsache, auch nicht die Geschenke, die wir unseren Lieben gern machen. Es ist unsere innere Grundhaltung, unsere Grundprogrammierung, die Art, wie wir ticken. Es geht da um das, was in unserem Herzen geschieht. Wenn in der Bibel von Herzen gesprochen wird, ist immer der ganze Mensch mit allen seinen Gefühlen, Gedanken, mit seinem Wissen und Können, Entscheiden und Tun gemeint. Und ich denke, das sind die eigentlichen, die wesentlichen Inhalte von Advent. Ja, das sind die Inhalte von Advent. Und diese Inhalte sollen wir teilen mit unseren Brüdern und Schwestern, wo immer das möglich ist. Und gemeinsam dürfen wir jubeln. Ich habe mal nachgeschaut, an unzähligen Stellen in der Bibel wird gejubelt. In der Hoffnung für alle habe ich das 139 Mal gefunden. Das zum Begriff Jubel, 139 Mal plus 52 Mark für die Tätigkeit zu jubeln. Beispiel 2. Samuel 16. Jubelnd brachten David und alle Israeliten, die ihn begleiteten, die Bundeslade nach Jerusalem. Und die Musiker bliesen ihre Hörner. Oder 1. Könige 8. Nach diesen 2 Wochen beendete Salomo das Fest. Die Israeliten jubelten ihrem König zu und zogen wieder nach Hause. Voller Freude und Dankbarkeit dachten sie an das Gute, das der Herr seinem Diener David und seinem Volk Israel erwiesen hatte. Und Hiob schreit, dann betet er zu Gott und sein Gebet wird gnädig angenommen. Mit lautem Jubel tritt er vor ihn hin und dankt dafür, dass Gott ihn wieder von seiner Schuld freispricht. Oder im Psalm 28, er hat mir neue Kraft geschenkt und ich mich beschützt. Ich habe ihm vertraut und er hat mir geholfen. Jetzt kann ich wieder von Herzen jubeln. Mit einem Lied will ich ihm danken. Und als Jesus sich schon der Stelle näherte, wo der Weg zum Ölberg nach Jerusalem hinunterführt, brach die ganze Menge der Jünger in Jubel auf. Sie danken Gott für die vielen Wunder, die sie miterlebt hatten. Laut sangen sie. Wow, wann hast denn du das letzte Mal gejubelt? Weißt du überhaupt, was Jubeln bedeutet? Also im Wörterbuch steht, es ist ein lautes Freudengeschrei. Ich gebe zu, ich mag nicht so gern schreien. Aber wie heißt es, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Vielleicht müssen wir alle wieder lernen, mit unserem Herzen zu sprechen. Vielleicht müssen wir wieder neu lernen, uns zu freuen. Zu freuen über die Größe, die Freundlichkeit, die Gnade, die Barmherzigkeit unseres Herrn. Ja, wahrscheinlich müssen wir Jubel erst wieder lernen. Und das lese ich aus dem Brief von Paulus heraus. Dieses sich freuen findet nicht in unserem kleinen Kämmerlein statt. Nein, alle Völker werden sich freuen und dort loben. Und deshalb schreibt er wohl, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Und wir leben doch in einer Zeit, in der die verschiedenen Völker dieser Erde immer öfter, immer häufiger aufeinander treffen. Wir werden doch durch die aktuelle Diskussion um die vielen Flüchtlinge in Europa, insbesondere in Deutschland, immer wieder darauf hingewiesen. Und da sind es sehr häufig die Christen in unserem Land, die erforderliche Offenheit aufbringen, um diesen Menschen zu helfen, ihnen Schutz und Versorgung zu geben. Natürlich gibt es auch Nicht-Christen, die humane Hilfe leisten. Aber eine offenbar große Mehrheit in unserer Bevölkerung hat mehr Angst und Sorge vor diesen Fremden als die Bereitschaft, Hilfe zu leisten. Auch die anderen Völker können Gott für seine Barmherzigkeit danken. Denn es steht schon in der Heiligen Schrift, ich will dich loben, alle Völker sollen es hören, deinen Namen will ich preisen mit meinem Lied. Und ebenso hier heißt es, jubelt ihr Völker zusammen mit seinem Volk Israel. An einer anderen Stelle können wir lesen, lobt den Herrn alle Völker, preist ihn alle Nationen. Und ich denke, Paulus schrieb das sehr mit Bedacht. Rom war damals auch schon eine sehr große Stadt und war das Zentrum des Römischen Reiches. Und damit beherbergte sie eine Vielzahl von Menschen aus ganz verschiedenen Ländern und Regionen. Alle mit sehr unterschiedlichen kulturellen, religiösen und auch staatlichen, sag mal, Programmierungen. Jeder tickte ein wenig anders als der andere. Und diese so unterschiedlichen Menschen ermahnt er zur Einheit. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Ja, ich denke mal, darum geht das. In Einheit und Einmütigkeit sollen wir Gott die Ehre erweisen und ihm zujubeln. Und wenn wir also in der Adventszeit leben, dann lasst es doch zu, dass diese erwartungsfrohe Hoffnung Zutritt in unsere Herzen bekommt. Es ist eine Freude, die von innen kommt. Wenn uns diese Freude packt, dann denke ich, werden wir Lichter sein, die in die Dunkelheit hineinscheinen und unsere Welt ein Stückchen heller machen. Markus Schmitz hat am vergangenen Sonntag davon gesprochen, wer oder was wir als Christen sind. Ich sage es mal mit meinen Worten. Ich sage, wir sind alle Heilige, weil wir zu Christus gehören. Wir sind Heilige, weil Christus in uns lebt. Du bist heilig, weil Christus in dir lebt. Und da, wo du bist, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, da ist Gott der Herr gegenwärtig. Ist das nicht der Hammer? Mann, dann jubelt doch mal! Juhu! Wenn du es bisher noch nicht so gemacht hast, dann kannst du heute damit beginnen. Bedenke, Altes und Neues Testament bilden das Ganze, was uns den Inhalt unseres Glaubens vermittelt. Und deshalb lies die ganze Bibel. Ich denke, der Jahresbeginn wäre doch bestens dazu geeignet, einmal wieder ganz von vorne anzufangen und die ganze Bibel durchzulesen. Ich jedenfalls habe mir das vorgenommen. Und wisse, auf Gottes Zusagen ist Verlass. Jesus wird wiederkommen. Das ist ein Grund zur Freude, zum Jubel. Wenn du diese Freude in dir trägst, dann lass sie heraus, juble laut und schreie deine Freude in die Welt hinaus. Und zum Schluss, nehmt einander an, auch die Schwestern und Brüder aus anderen Nationen, und jubelt unserem Herrn zu und singt ihm Loblieder. Ja, diese Adventsfreude möge der Herr uns allen schenken. Amen.